Ladies and Gentlemen, Boys and Girls and everyone in between. Es ist wieder Astrakulala-Zeit und ich muss alle Daniel Hüttmann-Fans heute leider wieder vertrösten, weil Daniel Hüttmann gestern noch in Barcelona war bei Moderat und hat sich dort den derbsten, geilsten Elektro aus Berlin gegeben und heute mit seinen besten Freunden auf Malle für eine Woche verbringt. Das heißt, ich bin ganz alleine mit euch. Das stimmt nicht ganz. Ich habe mir jemanden eingeladen, der Daniel heute vertritt. Und dieser Mensch ist auch ein guter Freund von mir und das schon seit übergeführt, weiß ich nicht, 15 Jahre. Auf der anderen Seite befindet sich Felix Schulz aus gebürtiger Fredenbecker.
Nee.
Bist du nicht?
Nicht gebürtig, nein.
Aber wir kennen uns aus Fredenbeck.
Wir kennen uns aus Fredenbeck und lass mich ganz kurz rechnen, seit 17 Jahren.
Wir kennen uns schon 17 Jahre?
Ich war damals 16. Heute 33.
Das heißt, ich bin ein bisschen älter als du. Ich dachte, du bist gebürtiger Fredenbecker. Also für alle Leute, die Fredenbeck nicht kennen, das ist ist ein kleines gallisches Dorf in der Nähe von Stade. Trotzdem irgendwie auch mal zeitweise ein Zentrum meiner Jugend gewesen, weil die Band, mit der ich sozusagen unterwegs bin oder du manchmal ja auch unterwegs warst oder auch bist, hat ihren Hauptsitz in Fredenbeck gehabt.
Ja, ganz genau. Ihr hattet ja bei Marco den Proberaum im Keller seiner Eltern und da fing eigentlich alles an.
Unser erster, wunderschönster Bassist. Wir haben eigentlich im Prinzip fast nur gut aussehende Bassisten. Du bist nur Bassist Nummer 3 gewesen.
Ja, genau. Ich habe Olli abgelöst.
Kurz mal eingesprungen.
Ja, richtig. Und danke für die Blumen an der Stelle.
Wieso?
Weil du sagtest, ihr habt nur schöne Bassisten gehabt.
Für alle HörerInnen, die könnt ihr ja nicht sehen, aber ihr könnt mal Felix eingeben auf Instagram. Ich habe auch immer, wenn ich auf Partys mit dir gehe, das Gefühl, du gehörst immer zu den schönsten Männern der ganzen Party. Und das wird auch oft gesagt. Wie gehst du damit um?
Das ist tagesformabhängig. Mal souverän und mal auch etwas verschämt. So. Mir sagen das viele, tatsächlich.
Dass ja, gut aussieht.
Ja, und manchmal kann ich da nicht so gut mit umgehen, weil ich bin halt einfach ich und ich gucke in die Spiegel und denke so, ja, okay, passt.
Der deutsche Machine Gun Kelly, ohne Tattoos im Gesicht. Hast du mitbekommen, Aaron Carter ist gestorben?
Das habe ich heute ganz kurz am Rande gehört, ja.
Ja, das ist irgendwie ganz komisch. Das ganze Instagram tobt. Alle haben halt irgendwelche Aaron Carter Bilder, wo Aaron Carter so 34 Jahre Gesicht tätowiert und sieht wirklich aus wie der heroinabhängige kleine Bruder von Machine Gun Kelly. Krass. Also es ist irgendwie, der sieht total fertig aus. Ich weiß auch nicht, warum der gestorben ist, also der ist einfach tot und jetzt sind einfach so alle so, ja, Aaron Carter ist gestorben und ich denke halt einfach, sie hat euch 20 Jahre einen Scheiß um Aaron Carter geschert. So.
Ja, aber jetzt kocht das hoch, weil die Backstreet Boys gerade wieder auf Tour sind, ne? Und ich glaube, die waren jetzt in London oder was? Mhm. Was dann parallel zu dem Tod stattfand und das war für Nick natürlich irgendwie eine Tragödie. Das ist das, was ich jetzt rausgehört habe und natürlich ist das dramatisch, aber du hast recht, 20 Jahre hat keiner von dieser armen Seele gesprochen und heute sind wieder alle am Weinen.
Wir haben ja zusammen Musik gemacht. Also ich kenne dich auf jeden Fall, weil ich mit den Jungs angefangen habe, dort in Fredenbeck in dem Keller unseres ehemaligen Bassisten in der Band zusammen zu spielen und ich weiß gar nicht, wie du damit zusammenhingst, aber auf jeden Fall hast du geskatet, hingst mit den Boys halt ab und wir haben, glaube ich, 2003 oder 4 oder 5 so einen krassen Sommer irgendwie miteinander gehabt, wo diesen Sommer, wo so eine ganze Clique aus Jugendlichen irgendwie alle miteinander abhängen.
Ja, das war einfach so die Zeit. Das erste Mal habe ich dich gesehen, da ist Marco 18 geworden und da waren 120 Leute bei diesem Geburtstag und es war sowieso irgendwie die Zeit, wo wir Geburtstage immer so mit im Schnitt 80 Leuten gefeiert haben.
Das ist das Dorf.
Das ist das Dorf, genau.
Ist das die Party gewesen, wo wir auf so einem riesen Hof waren und in der Mitte des Hofs war ein Bierwagen, auf dem ich gestanden habe und Bier gezapft habe und Bier ausgeschenkt habe?
Das war bei Uli.
Ach so.
Das war irgendwann später, aber das ist so alles dieser Sektor. Dorfparty, Sommer, Geburtstage. Und manchmal hatte auch gar keiner Geburtstag und wir hatten einfach Bock auf Feiern. Aber wir waren immer irgendwie so groß unterwegs tatsächlich. Aber ja, frag mich nicht nach.
Es waren so viele Leute. Das war die Zeit, in dem ich auch noch T2 gefahren bin. Kannst du dich noch daran erinnern, dass ich so einen blauen T2 hatte?
Ja, und genau, der stand da auch vor der Hofeinfahrt. Ja. Damit fing es an. Hauke in Lederjacke, Nietengürtel, Pony übers Auge gekämmt, so wie wir alle. Und du stiegst aus diesem T2. Und ich dachte, okay, das ist Hauke. Hi.
Hi. Ich weiß auch noch, dass wir, ich weiß nicht, ob du mit dabei gewesen bist. Es gab ja noch dieses obligatorische Osterfeuer. Früher ist man ja noch zum Osterfeuer nach Deinste gefahren. Deinste ist so ein Nebenort. Ja. Von Fredenbeck. Und da gab es dieses Osterfeuer und es gab die Situation, ich hatte ja diesen ausgebauten T2 und hinten ja einfach so viel Fläche, dass wir gesagt haben, okay, hier sind 15 Leute, oder wir waren, glaube ich, so 18, Kommt bitte alle rein, ich fahre euch jetzt nach Deinste. Und dann sind wir halt irgendwie so mit 15 bis 20 Leuten in diesem T2 halt bis nach Deinste gefahren. Aber auch irgendwie so eine Sache, die man halt irgendwie nur so macht, wenn man halt jung ist und sich noch keine Gedanken macht, was passiert eigentlich, wenn ich mit dem Ding abschmiere.
Ja, ganz genau.
Warst du mit dabei?
Wenn, dann haben wir uns da getroffen, weil ich bin traditionell von Friedenberg nach Deinste immer über die Bahngleise zu Fuß gelaufen. Mit dem Wegbier in der Hand und ja, es hat gut eine Stunde gedauert, manchmal länger, je nachdem, wann du mit dem Bier schon angefangen hast. Ja, also wenn, haben wir uns da getroffen. In dem Viehtransport war ich dann nicht dabei.
In dem Viehtransport.
Aber ja, es ist schon eine Sache, die du eigentlich nur auf dem Dorf machst, in so einer unbeschwerten Jugendzeit, auf jeden Fall.
Was hast denn du da eigentlich gelernt? Du hast Realschule gemacht oder hast du?
Ich habe Realschule gemacht und dann höhere Handelsschule. Ein Jahr noch, weil ich keinen Ausbildungsplatz bekommen hatte. Aber dass ich arbeiten gehen will, war relativ schnell klar, weil Schule war nicht so mein Ding. Und dann hat es mich zur Krankenkasse verschlagen und ich bin Sozialversicherungsfachangestellter geworden.
Wie kann man nur? Also man muss ihn sich anschauen. Also erstens, du siehst gut aus. Zweitens, du strahlst so ein Vibe von Freiheit aus. Drittens, du warst Skater, Musikliebhaber und tollkühner Jugendlicher, der über Bahnschienen durch die Gegend gelaufen ist.
Ja.
Und auf einmal landet man in einem relativ, sagen wir mal so, spießigen, konservativen Job. Wurdest du dazu gezwungen? In diesem Sinne, mein Junge, du musst erstmal was Ordentliches machen, bevor du das machst, was du gerne machen möchtest.
Nicht ganz so drastisch, aber der Satz, Junge, lernen was Vernünftiges, der kam natürlich. Aber auch ein bisschen meiner Unsicherheit geschuldet, weil ich nicht ganz wusste, wo ich hin will. Ich wusste, Mechaniker sein wäre schön. Ich hatte damals mal ein Praktikum gemacht in der Werkstatt und an Autos rumzuschrauben oder generell Fahrzeugen hat mir immer viel Spaß gemacht. Aber ich war jung und brauchte Geld,
ja.
So wie wir alle. Ja, und bei der Versicherung hast du im ersten Jahr schon mal 100 Euro mehr verdient als im Gegensatz zum Mechaniker-Lehrling.
Aber was hast du gemacht? Hast du Versicherung verkauft oder hast du den Leuten gesagt, was sie zurückbekommen, nachdem sie ihren Schaden eingereicht haben beim, keine Ahnung, wie nennt man sowas, heißt das Sanierung?
Ja, das darfst du jetzt nicht verwechseln mit Hausrat oder Haftpflicht oder so, wo du Schäden regulierst. Nee, es war wirklich Krankenkasse. Ich kann es auch sagen, es war bei der AOK Hamburg. Im Prinzip habe ich deine Arztrechnung bezahlt, wenn du so willst. Oder ich habe dich angerufen und dir gesagt, dass wir es nicht tun. Und das ist eigentlich zu 90% des Jobs ist das nämlich genau der Fall. Du sagst den Leuten, was sie nicht können und kriegen. Ja, aber verkauft habe ich es auch. Ich habe 3 Jahre Vertrieb gemacht tatsächlich und mit der ganzen Hand an Haustüren geklingelt.
Also du warst persönlich dort?
Ja, ich bin da hingefahren. Ich habe an Hochhäusern geklingelt, wie man das so früher gemacht hat.
Ich dachte, das ist irgendwie so ein Ding aus den 60er, 70er Jahren, dass man Türklinken putzen gegangen ist.
Ja, aber die alte Schule ist mir noch beigebracht worden. 2006 bis 2009 habe ich gelernt und das habe ich noch gelernt, wie ein guter Vertriebler mit 5 Fingern klingelt.
Ja. Die skurrilste Geschichte, die du dabei erlebt hast?
Die skurrilste Geschichte, tatsächlich hier in Altona, gar nicht weit von der Astra-Stube entfernt, in irgendeinem Hinterhof. Vorne war die Haustürklingel und es ging aber in so einen Hinterhof und in diesem Hinterhof stand ein Container. Und dieser Container war ausgebaut, quasi zu einer Einraumwohnung, barrierefrei, weil der arme Mann saß im Rollstuhl.
Mhm.
Und es war nicht nur einfach ein Wohncontainer, sondern es war auch ein echt riesengroßer Messi-Haushalt und er rollte da fleißig zwischen gefalteten Brottütenverpackungen hin und her und wollte eigentlich eine Auslandsversicherung von mir haben. Und das war schräg, weil wir wussten, der Mann kommt aus Hamburg nicht raus und schon gar nicht aus seinem Container.
Damals, als es noch keine Tiny Häuser gegeben hat.
Ja, hat er sich gekümmert und sich Container umgebaut. Also das war wirklich schräg. Ich glaube, er hat einfach Nähe gesucht. Aber ich war bei ihm und damit konnte ich ihm helfen. Das war in Ordnung am Ende. Aber die Situation war echt skurril. Ah, dieser Hinterhof und dann dieser Container und dieser Messi-Haushalt. Und ich habe bis heute nicht verstanden, warum er Brottüten gesammelt hat. Die hat er so feinsäuberlich aufgerollt in Keksdosen verwahrt. Und ansonsten kann man sich, also ich habe viele Haushalte gesehen. Du kannst es dir manchmal nicht vorstellen, wie der eine oder andere haust. Ja. Wirklich wie in einem Junkie-Zimmer, da liegt nur eine Gummimatratze irgendwo und es hängen ein paar Ketten von der Decke, aber er bittet dich an der Türschwelle, die Schuhe auszuziehen.
Und er hätte gerne die Premium-Versicherung.
Ja, oder halt auch einfach nichts. So, hat ihm Bier angeboten und wollte eine Stunde quatschen. Das ist auch passiert. Also viele Leute sind ein bisschen einsam, so habe ich das Gefühl, und haben dann einen Termin mit mir gemacht. Aber ich bin hingefahren, ich habe das immer ernst genommen. Ne? Hätte ja was bei rumkommen können.
Hat die AOK ja auch bezahlt.
Ja, natürlich.
Waren das die besseren Zeiten deines Jobs? Also diese One-on-One-Gespräche mit den Leuten?
Ja, 50-50. Also One-on-One-Gespräche hatte ich immer. Aber Vertrieb war halt hart, weil wir wirklich Zahlendruck hatten und mit dem kam ich nicht so gut klar. Weil, sind wir ehrlich, eine Krankenversicherung, die jeder haben muss, verkauft sich nicht wie geschnitten Brot. Und schon gar nicht, wenn AOK auf deinem Namensschild steht. Da bin ich schon viel auf Ablehnung gestoßen tatsächlich.
War das immer der Job, wo du gedacht hast, das machst du jetzt dein Leben lang?
Nee, von Anfang an nicht. Und ich weiß, und jetzt kommen wir zur nächsten Phrase, ich bin nach 3 Monaten Ausbildung heulend nach Hause gefahren, weil ich scheiße fand. Und du kannst dir grob vorstellen, was zu Hause lief. Es hieß, tja Junge, was man anfängt, bringt man zu Ende.
Oh, das kenne ich auch, Alter. Das ist so richtig doof. Das hat mein Vater auch mit mir gemacht. Ich habe Kfz-Mechaniker gelernt und nach dem ersten Jahr, Ausbildungsjahr, bin ich total ausgerastet und habe auch geweint und wollte diesen ganzen Scheiß nicht mehr, weil ich es nicht verstanden habe. Wieso muss ich das? Das ist doof. Immer in den gleichen Betrieb hinein. Die älteren Leute sind irgendwie scheiße zu mir. Ich habe das Gefühl, ich mache immer alles irgendwie falsch. Ich weiß gar nicht, ob ich das will. Und es war so, und mein Vater hat auch gesagt, wenn du das jetzt beendest, dann beendest du alles, was du sonst anfängst. Du ziehst das jetzt durch und kannst dann das machen, was du wirklich willst.
Ja, einmal lernen, was es heißt, konsequent was durchzuziehen. Ne?
Du hast dir das ausgesucht, also ziehst das jetzt auch durch.
Genau, du wolltest das, also machst du das jetzt auch.
Würdest du das im Nachhinein immer noch so betrachten? Also wenn du jetzt so gesehen dein Vater wärst, dass du, wenn du einen Sohn hättest, der so verletzt ist, dass du ihm auch sagen würdest, ey Digga, zieh das durch und dann machst du das, was du willst. Oder hättest du dann gesagt, so, ey, weißt du was, wenn du wirklich so unglücklich bist, lass uns mal gucken, ob du irgendwas anderes findest.
Auf jeden Fall Variante B. Also rückwirkend betrachtet definitiv die Option, ihn zu fragen, was ist los, was stellst du dir vor? Meine Antwort wäre damals gewesen, ich will Mechaniker werden. Und mir hat das im Gegensatz zu dir Spaß gemacht. Ist einfach mein Geschmack, das ist ja auch okay. Ja, erste Ausbildung abbrechen, als Mechaniker bewerben und weiter geht's.
Wie alt war, wann war das? 2006.
Ja.
So, dann hast du es durchgezogen. Dann hast du auch als ausgebildeter Versicherungskaufmann, Sozialversicherungskaufmann.
Sozialversicherungsfachangestellter. Du kannst kurz sagen Sofa. Ist die offizielle Abkürzung tatsächlich.
So, du warst dann also so gesehen 7 Jahre Sofa. Ich will auf was hinaus. Auch so ein einschneidendes Erlebnis. Irgendwann hast du dich ja entschlossen, neben Sofa zu sein, auch noch bei uns irgendwie bei Hauteville für 1,5 Jahre, glaube ich, oder für 2 Jahre am Bass zu spielen.
Genau, 2013 und 14.
Und wir kamen zu einer Situation, dass du wegen uns aus deinem Betrieb gefeuert worden bist.
Drastisch ausgedrückt so, ja. Das war die zweite Firma, in der ich gearbeitet habe.
Kannst du ja natürlich auch mit Namen nennen, ist ja auch egal, oder?
Ja, lassen wir an der Stelle. Ist nicht ganz so gut auseinandergegangen. Genau, das Jahr, ich habe auch wirklich nur exakt 1 Jahr dort gearbeitet und es lief von vornherein nicht so gut. Mit den Menschen war ich mir nicht so grün und irgendwie hat man da auch, glaube ich, einen Grund gesucht, mir ein Bein zu stellen und das hatten sie dann gefunden. Mir ging es irgendwann schlecht, das war Dezember 2013. Wir hatten mit Hauteville gerade Helion final fertig und das Presswerk beauftragt, bitte die Platten zu pressen. Das heißt, all unser Taschengeld haben wir da reingebuttert und in diesem Dezember war ich dann aber krankgeschrieben für 4 Wochen. Und als ich wiederkam aus der Krankschreibung, hielt man mir Screenshots von Facebook und YouTube unter die Nase mit den Worten, wir müssen davon ausgehen, dass Ihre Krankheit vorgetäuscht war und in diesem Umschlag befindet sich Ihre fristlose Entlassung. Vielen Dank für Ihren Einsatz. Und so viel dann auch zu dem Thema, ja, geh zur Krankenkasse, ist ein sicherer Job. Ja, genau. Auch öffentlicher Dienst hat mir da gezeigt, dass du vor die Tür gesetzt werden kannst, wie im schlechten Film. Ich habe tatsächlich den Pappkarton bekommen, den ich füllen sollte und wurde mit einem warmen Händedruck vor die Tür gesetzt.
Auch mit der Security?
Ja, der Pförtner hat's beobachtet, aber die waren alle ganz handsam. Aber es war wirklich diese trockene Filmsituation. So, du kriegst einen Karton und wirst rausbegleitet und gehörst halt einfach sofort nicht mehr dazu und darfst dich auch nie wieder blicken lassen. Aber so schräg das war, ich weiß noch, ich habe als allererstes meine Mutter angerufen und mich gefreut. Und sie sagt, warum freust du dich denn dann drüber? Ich sag ganz einfach, ich muss hier morgen nicht mehr herkommen. Und da war ich echt glücklich, obwohl das natürlich einen Rattenschwanz nach sich gezogen hat. Und um jetzt die Kurve zu kriegen, genau, all das Taschengeld floss gerade in die Hände des Presswerks. Und ich weiß noch, ich hatte 50 Euro noch auf dem Konto, war ab sofort fristlos entlassen. Das heißt, ich habe auch kein Gehalt mehr bekommen. Und die Miete war fällig. Ich war also echt totally broke, hatte keine Kohle, wusste nicht, wie ich Miete zahlen soll, hatte keinen Job mehr. Und die Plattenpressung konnten wir auch nicht mehr aufhalten. Also Geld war weg, Platte war im Druck. Ja, dann ging ich mit angenähten Hals zu meinen Eltern und sagte, habt ihr mal 4.000 Euro? Weil ein Anwalt musste ich dann auch irgendwie bezahlen, ne?
Ach, du hast dir noch einen Anwalt genommen?
Ja, ich habe den Prozess auch gewonnen, weil einfach klar war, der Grund war gesucht, ne? Aber ich habe dann eine Abfindung raushandeln können und gutes Zeugnis.
Ey, das war in der Zeit aber auch wirklich so, dass die Firmen Leute angesetzt haben, um zu schauen, was ihre Angestellten auf Facebook so treiben, um zu gucken, was ist denn bei dem am Wochenende abgegangen. Das war voll das Ding damals. Ich habe das Gefühl, dass es jetzt überhaupt gar nicht mehr relevant ist, weil jeder irgendwie Reels und TikTok-Videos macht und dass der Chef dann irgendwo auf einer Halloween-Party betrunken Salsa tanzt, ist halt eher so dieses, ha, habt ihr das dann gesehen, was da am Wochenende passiert ist, als dass man sagt, so, oh, guck mal hier, was die am Wochenende gemacht haben.
Ja, genau. Also das war damals irgendwie noch ein bisschen strikter, da hast du recht, auf jeden Fall. Aber auch das, was sie gefunden haben, war gar nicht schlimm. Wir hatten ja damals Videotagebuch abgedreht und ich weiß noch, wir haben das gedreht, bevor ich krankgeschrieben war. Und du hast das aber im Dezember hochgeladen so und die dachten, okay, ey, der hat hier vorgestern ein Video gedreht, obwohl er krankgeschrieben ist. So, es war ein unglücklicher Zufall an der Stelle, aber man hat einen Grund gesucht,
jetzt
man
ist
hat
es
einen gefunden.
2014. So, du bist immer noch Sofa. Und du wirst wieder Sofa.
Ja, genau. Nach 3 Monaten Arbeitslosigkeit dann die 3. Kasse gefunden, die mich mit offenen Armen empfangen hat. Und da habe ich nochmal 7 Jahre gemacht.
7 fucking Jahre. Und du warst so unglücklich in deinem Job.
Ja.
Du warst, also du bist halt von einem Gefühl des Unglücks in den nächsten Job hineingegangen, mit dem Gefühl des Unglücks nochmal, als Sofa zu arbeiten und dann noch unglücklicher zu werden. Und das hat 7 Jahre lang. Das hat mich auch ein bisschen als Freund, hat mich das auch aufgeregt. Aber irgendwann gesagt, okay, alles klar, Felix hat dann seinen Ausgleich mit seinen Motorrädern und im Partyleben. Aber du hast nochmal 7 Jahre, ey.
Gesamt waren es dann, ja, lass mich lügen, 16 Jahre Krankenkasse.
Das ist übrigens ein geiler Titel, 16 Jahre Sofa.
Das ist ganz gut, ja. Können wir uns mal notieren, auf jeden Fall.
Habe ich sofort drin, 16 Jahre Sofa.
16 Jahre Sofa. Ja, von dem einen, das macht man so, in das nächste, das macht man so. Weil zudem, dass ich weitere 7 Jahre Sofa auf die Uhr hab streichen lassen, habe ich es dann halt auch nochmal so ganz spießig versucht und nochmal 3 Jahre ein Haus besessen. Und dafür brauchte ich halt auch natürlich wieder Kohle so. Und dann weißt du, wie es ist. Dann hast du Verpflichtungen und dann kommst du aus deinem Job so schnell nicht raus.
Haus hat aber auch nicht so richtig glücklich gemacht, oder?
Nee, absolut nicht. Sagen wir mal.
Also aber wessen konservatives Leben hast du denn da versucht zu führen? Das hört sich an, als wenn du überhaupt ja nicht dein Leben hast führen wollen, sondern du hast ein Leben geführt, was eigentlich gar nicht dir gehört.
Ja, da gibt es so einen Spruch, der eigentlich ganz gut gepasst hat zu der Situation. Wir geben Geld aus für Dinge, die wir nicht brauchen, um Leute zu beeindrucken, die uns gar nicht mögen.
Das ist ein guter Spruch.
Und du nimmst dir einen Kredit am anderen aus, um irgendwie dazuzugehören, um zu sagen, ey, guck mal hier mein neues Auto, guck mal da mein Haus und so. Und schwimmst du in dieser Community von Nachbarschaft und Freundeskreis irgendwie so mit. Und über all dem prangt so dieses, ja, das macht man so. Ich dachte, ja, das macht man so.
Also hast du dich halt auch da unter Druck gefühlt? Also
total, total. Es hat sich teilweise wie Wettrüsten angefühlt. Das Auto musste neuer, das Haus musste größer. Weil die erste Frage, die immer kam, egal von wem, ob es der Postbote war, ob es der gefühlt, weiß ich nicht, Sandkastenfreund war oder der Opa von nebenan, es war immer die erste Frage, und wie viel hast du bezahlt? Das war immer wichtig.
Ja.
Das war immer wichtig. Also hast du da natürlich Druck und ziehst irgendwie mit. Wie gesagt, das macht man so. Und dann fährst du halt auch von Stade. Ich habe ja damals in Stade gewohnt, das musst du dir nochmal reinziehen. Ich bin dann jeden Tag nach Hamburg gependelt. 1 Stunde hin, 1 Stunde zurück. Vorausgesetzt, die Bahn fuhr. Ich habe aufgehört zu zählen, wie viele Tage ich irgendwo festhing, weil es irgendwo in Neugram gebrannt hat und ich 6 Stunden am Tag im Zug verbracht habe, zudem ich noch 9 Stunden gearbeitet habe.
Man lebt, um zu arbeiten.
Ja, genau. Ich habe dann Geld verdient, habe das Haus aufgebaut, ja, habe Geld fürs Zugticket ausgegeben, habe meinen Kühlschrank voll gemacht und bin ich wieder zur Arbeit. Also diese klassische Hamsterradspirale halt, ne? Ja, ganz, ganz klassisch.
So, einfach voll, das ist ein ultralanges Vorspiel, was wir jetzt hier gerade haben, liebe Leute da draußen. Ich weiß, es kürzt sich alles noch ein bisschen schön zusammen, so, es ist einfach ein ultralanges Vorspiel, weil ich nämlich auf was hinaus will, weil du nämlich gesagt hast, so 16 Jahre Sofa ist mir egal, ich fange jetzt nochmal was Neues an. Mhm. Und wenn ihr jetzt da draußen die Möglichkeit habt, zu überlegen, welchen geilen Job sich Felix ausgedacht hat, den er jetzt halt macht, führe ich mit dir aber nochmal in so ein kleines Interview für zwischendurch. Okay?
Ja, gerne.
Das kleine Interview für zwischendurch.
Auf welches Körperteil könntest du verzichten?
Meinen linken kleinen Finger.
der linke kleine Finger.
Ja, den brauche ich am seltensten und beim Bassspielen hat es damals auch schon immer nicht so gut geklappt, den mit einzubeziehen, also kann er auch weg.
Die größte Sünde meines Lebens.
Da es so schön passt und mich am meisten bewegt hat, ist wahrscheinlich die Tatsache, dass ich nicht gleich das gelernt habe, was ich wollte.
Das letzte Mal, dass ich mich zutiefst bei jemandem entschuldigt habe.
Oh, bei meinem Bruder vor 2 Jahren.
Warum, wenn ich fragen darf?
Wir haben uns zur Weihnachtszeit ganz elendig doll gestritten.
Ging es um Geld?
Nee, es ging einfach um geballte brüderliche Hassliebe. Und ich habe mal so 15 Jahre Wutstau als kleiner Bruder über ihm ausgegossen, was nicht so ganz fair war. Weil ich sehe den nicht so oft. Er wohnt seit über 10 Jahren in Brasilien, kam extra zu Weihnachten hierher. Und ich habe hier eine Bombe platzen lassen. Das war für alle Beteiligten echt unschön. Aber im Februar drauf bin ich zu ihm geflogen und habe echt mich ganz, ganz doll entschuldigt.
Ach, hast du das über ein Jahr gebraucht, um das nochmal aus dem Weg zu räumen?
Nee, von Dezember bis Februar drauf, ja, also im Frühjahr dann. Das waren 3 Monate. Aber es stand auch kurz auf der Kippe, ob ich überhaupt fliege. Also wir haben uns schon echt doll gezauft.
Ein Moment in meiner Kindheit, in dem ich mal gezündelt habe.
Oh, ständig. Ständig tatsächlich. Da muss ich aber auch Danke an Mama sagen, weil sie hat es mir einfach erlaubt.
So ein Feuerzeug in die Hand gegeben und hat gesagt, komm, zünd mal was an.
Ja, oder so kleine Spielzeugautos und dann hat sie es sogar noch geschürt und gesagt, hier, nimm mal Nagellack, brennt besser. aber einfach aus dem psychologischen Effekt heraus, wenn ich es ihm erlaube, macht er es nicht heimlich.
Ich weiß noch, das erste Mal zündeln, da war ich, glaube ich, 3 oder 4 Jahre alt und habe ich halt eine Fernsehzeitung genommen im Wohnzimmer und habe halt die angezündet und war vollkommen überrascht, dass die dann gebrannt hat. Habe ich versucht, diesen Brand halt irgendwie zu löschen und habe dann die Fernsehzeitung unter einem Plattenspieler halt versteckt.
Oh nein.
Aber natürlich riecht man doch, was hier passiert ist. Meine Eltern sind durchgedreht. Wenn ich nicht in Hamburg wohnen würde, dann in dieser Stadt.
Mein Herz hängt schon doll an Hamburg.
Wo wohnt dein Bruder in Brasilien?
In Sao Paulo direkt.
Wie ist Sao Paulo?
Riesig.
Ist geil?
Wenn du die richtigen Ecken kennst, ja. Ansonsten ist es halt ganz, ganz viel Beton. 4-mal so groß wie Hamburg und 16 Millionen Menschen.
Wahnsinn.
Man baut doll in die Höhe.
Welche Ecken sind das, die du bevorzugst?
Naja, Strandnähe, ne? Auf jeden Fall Strandnähe. Naja, und Rio ist gar nicht so weit weg. Das schaffst du in 4 Stunden mit dem Auto.
Zum Karneval?
Natürlich. Mit allem drum und dran.
Ja, mit Tanzen und hast dir auch was Schickes angezogen, was geglitzert hat.
Ja.
Ja, ehrlich.
Wir haben uns auch Glitzer ins Gesicht geschmiert. Ja klar, jeden Tag irgendwie ein neues blödes Outfit. Mein coolstes war eigentlich Tütü und Hasenohren.
Hallo, deutsche Touristen, wir sind's.
Ja.
Eine Situation, für die ich mich früher geschämt habe, die ich im Nachhinein aber ziemlich gut von mir fand.
Oh, tatsächlich, im Berufsleben war das ganz kurz schwierig, als ich mit meinem ersten Tattoo angerückt bin. Ich dachte, ich konnte es verstecken, aber es war so frisch, die Tinte ist durch mein weißes Hemd gesuppt und es fiel natürlich auf. Da habe ich mich kurz geschämt so, weil das auch wieder in dieser Hamsterrad-Geschichte halt nicht gepasst hat.
Was denken die Leute von mir?
Ja, genau. Was das denn für einer? Was ist das für ein Punk hier im Büro? Und heute denke ich so, ja, das war cool. Es hat halt eigentlich schon ausgesagt, dass ich da nicht hingehöre. Und ich freue mich immer noch über das Tattoo.
Ich bin stolz auf.
Mein Werdegang.
Mama oder Papakind?
Oh, 50-50.
Ja.
Kommt ein bisschen aufs Thema an. Ich führe mit meinem Papst echt eine tadellose Ehe. Ja, wir sagen das immer so, weil wir gerade im Bereich, was Motorradfahren angeht, uns einfach echt einig sind und das auch seit 2010 zusammen ganz aktiv betreiben. Mhm. Ja, und Mama-Kind in Sachen Herzschmerz auf jeden Fall, weil meine Mom ist auch so mit meine beste Freundin.
Ein Ritual, das ich seit mehreren Jahren durchziehe.
An Heiligabend zu meinen Eltern fahren und vor dem Baum sitzend ein Foto machen.
Die schlimmste modische Phase hatte ich mit
15. Lange Haare bis zur Schulter.
Ehrlich, du hattest mal lange Haare bis zur Schulter?
Ja.
Kannte ich dich da schon?
Ich hatte das nur 1,5 Jahre. Ich hatte dann mein Ziel erreicht, einen Zopf machen zu können. Das habe ich genau 1 Woche durchgezogen und dann bin ich zum Friseur gegangen, weil es so unerträglich hässlich war.
Hast du noch Fotos davon?
Müsste ich graben. Ein einziges existiert, ja. Du dürftest mich ohne Zopf kennengelernt haben, ja. Das müsste so der Übergang gewesen sein.
Künstliche Intelligenz. Habe ich Angst vor oder die Zukunft kann kommen?
Habe ich auf jeden Fall Angst vor. Ja, ich bin ein recht analoger Typ tatsächlich. Ich habe mich gerade daran gewöhnt, dass Handys keine Knöpfe mehr haben.
Also, ich bin so ein analoger Typ.
Ja, das ist nicht ganz so mein Steckenpferd. Also Technik, ja, ich weiß, wie ein PC angeht und ich weiß, wie ich mit meinem Handy klarkomme. Aber lieber Knöpfe.
Ich war dieses Wochenende bei Operation Ton. Das ist so eine Art MusikerInnen-Kongress von Rock City organisiert. Das war mit Übel und Gefährlich. Und ich glaube, das Hauptthema wäre, wenn man das alles zusammenfassen kann, die Zukunft der Musik, künstliche Intelligenz und ihre Folgen. Und es waren ganz viele Podiumsdiskussionen waren da, die ich mir angeguckt habe. Und da war halt auch so ein Dude, der hat dann angeschnitten, so was man eigentlich alles schon mit künstlicher Intelligenz kann. Und in den letzten Wochen ploppt das häufiger irgendwie in meinem Raster so raus, dass es Programme gibt, also eine künstliche Intelligenz, die, wenn man nur 4 oder 5 Suchbegriffe eingibt, irgendwie, weiß nicht, Drache, Penis, Krieger, Berg, holde Jungfrau, sucht er sich aus allen Bildern, die es im Netz gibt, etwas zusammen und baut daraus ein neues Gemälde.
Okay, krass.
Die teilweise auch wahnsinnig gut aussehen.
Mhm.
Und das ist so abgefahren. Und dann kam natürlich wieder die Frage, wem gehört das? Gehört es der Firma, die die künstliche Intelligenz betreibt? Gehört es den Programmierern, die künstliche Intelligenz programmiert haben? Oder gehört die Kunst den KünstlerInnen, die so gesehen das Netz damit gespeist haben, also mit der ganzen Erfahrung? Das war super interessant, weil jeder irgendwie eine andere Meinung dazu hat.
Ja, aber jeder hat ja auch irgendwie auf seine Art und Weise das Recht auf die Urheberrechte des Bildes oder ist ja ein Teil des Prozesses.
Ja.
Jeder will da ein Stück vom Kuchen abhaben und das ist mit Sicherheit auch zu kleinen Teilen irgendwie berechtigt an der Stelle.
Es ist total bescheuert. Auch weil dieser Dude dann gesagt hat, ja, und er arbeitet jetzt halt gerade, er nutzt sozusagen eine künstliche Intelligenz zum Schreiben als Autor und seine künstliche Intelligenz hätte so ein Startup-Unternehmen erfunden und die haben so $700,000 irgendwie in die Hand genommen und die hatten überhaupt gar keine Zeit, sich um solche ethischen Fragen halt Gedanken zu machen. Wenn sie sich da hätten drüber Gedanken machen müssen, dann hätten sie ja nochmal $1 Million hineinsponsern müssen und ich stand halt nur so, what? Es ist da, genau das ist doch das Problem, dass die Leute sich erstmal überhaupt gar keine Gedanken über die ethischen Fragen machen, sondern einfach erstmal machen und dann ist im Nachhinein so, ja, wir hatten jetzt nicht mehr so viel Zeit, uns darüber Gedanken zu machen, wem irgendwie irgendwas gehört. Das war so crazy und dann hat er einfach noch Sachen gezeigt, was künstliche Intelligenzen halt gerade können, gerade wenn es ums Komponieren geht. Ey, das ist der Wahnsinn, es gibt künstliche Intelligenzen, die auch anhand von Suchbegriffen Songs schreiben und das nicht nur musikalisch, sondern auch textlich und auch mit Gesang. Ey, das ist so abgefahren. Da gibt es so eine Sprachintelligenz, die hat einen kompletten Satz halt weiter fortgeführt. Die hat erkannt, so ist der Satz aufgebaut, so ist die Stimme. Und dann hat sie den Satz vom Sprecher gesprochen, weitergeführt, ohne dass der Sprecher gesprochen hat, mit seiner Stimme. Man hat natürlich noch an der Stimmfarbe gehört, man hat das Rechnen der künstlichen Intelligenz gehört.
Okay.
Das kennt man, als wenn so ein Flanger drauf ist. Also wenn du Musik hörst, die irgendwie nur 96 KB groß ist, dann hast du dieses...
Ich weiß, was du meinst.
Ansonsten, der Wahnsinn und auch Klavier, eine Klaviermelodie von einem Pianisten eingespielt, die dann halt von einer künstlichen Intelligenz weitergeführt wird. Es war so krass und das heißt ja, wir sind jetzt gerade erst am Anfang. Später wird es halt einfach nur so sein, auch da, du gibst halt ein, Michael Jackson singt auf, keine Ahnung, Metal. Das Thema ist mit einer Rakete zum Mars. So, und dann gibt's einen neuen Michael Jackson Song. Ist der Shit. Also ich habe da ein bisschen Angst vor.
Ja, gehe ich absolut mit. Finde ich gruselig. Ich finde es technisch betrachtet absolut interessant, dass das möglich ist, dass wir so weit sind, sowas programmieren zu können, dass sich irgendeine Ansammlung von Computerchips sowas aus den Drähten zieht. Aber ich finde es gruselig, weil der Mensch geht absolut verloren an der Stelle. Und was wären wir, wenn wir Musik nicht mehr selber schreiben können?
Das ist für den Künstler oder die jeweilige Künstlerin ist es ja egal. Ich glaube, wer Bock darauf hat, ist dann zum Beispiel Spotify. So ein Konstrukt habe ich in meinem Kopf, dass Spotify dann irgendwann sagt, ach Leute, wisst ihr was, Spotify als Musikanbieter existiert nicht mehr so, wie ihr es kennt, wir haben die Benutzeroberfläche geändert. Das Ganze sieht halt mehr so aus wie ein soziales Netzwerk. Ihr könnt wieder mit euren Freunden in Kontakt gehen. Ihr habt euer Profilbild und dann könnt ihr unten eintragen, was euch gefällt, über was ihr gerne hören möchtet und du gehst dann halt raus und hast irgendwie einen ziemlich beschissenen Tag und sagst halt einfach nur traurig, Alkohol, Hamburg, Englisch, Rock. Und innerhalb von 2 Minuten errechnet dir Spotify dann deine künstliche Intelligenz halt einen Song, der genau für dich gemacht ist, weil Spotify ja schon deine Hörgewohnheiten seit 10 Jahren durchgerechnet hat. Und auch da wieder die Information, diese ganzen Songs, die gerade im Internet sind, werden schon benutzt von den künstlichen Intelligenzen, um so etwas zu erstellen. Mhm.
Das wollte ich gerade sagen. Das finde ich ja jetzt schon bei Spotify ein bisschen gruselig, dass wenn du irgendwo dir einen Künstler in die Playlist spülst und dann, weiß ich nicht, du sagst jetzt hier Machine Gun Kelly Radio, ne, dann ist es ja schon mal eine Ansammlung von Künstlern, die alle so in die gleiche Musikrichtung gehen. Und je länger du das hörst und über den Abend laufen lässt, desto mehr kriegt Spotify das irgendwie raus, was dir gefällt. Dann du denkst so bei jedem dritten Song, hey, ja, Mann, geil, dass der da ist. So,
cool, das will ich konsumieren.
Ja, super. Also so wird ja eh schon irgendwie getrackt und rausgefiltert. Und die Playlisten, die Spotify mir so ab und zu mal automatisch so auf die Lautsprecher spielt, begeistern mich. Also ich finde es halt cool, weil es schon meinen Nerv trifft. Aber wenn ich drüber nachdenke, finde ich es eben auch gruselig, weil es halt meinen Nerv trifft. Irgendwas steckt da ja jetzt schon hinter, was genau filtert. Das will der Felix jetzt hören, das spiele ich ihm jetzt rein.
Und die große Frage auch wieder dahinter ist, denkst du, dass du das hören willst oder willst du es wirklich hören? Das ist die Frage, führe ich ein selbstbestimmtes Leben oder ich denke, ich führe ein selbstbestimmtes Leben?
Ja,
weil mir jemand sagt, was ich eigentlich zu tun habe, weil das machst du doch so gerne.
Ja.
Aber das magst, das machst du doch so gerne. Du willst ein Haus haben, aber das willst du doch so gerne. Du willst doch ein Haus haben. Du willst doch ein,
das haben doch alle.
Wir haben doch alle. Du willst doch zwei große Motorräder haben. Also das haben die doch auch alle. Willst du doch. Du willst doch zweimal im Jahr willst du doch im Urlaub fliegen.
Das ist wie so eine kleine Stimme in deinem Kopf, die da sagt, hey, du brauchst das. Du brauchst das. Mach doch mal.
Genau. Und du brauchst auf jeden Fall auch den teuren Gin, den brauchst du jetzt zu Weihnachten. Und den brauchst du jetzt.
Ja, unbedingt. Allein die Flasche ist viel dekorativer. Es macht sich besser. Und was ist denn, wenn die Nachbarn kommen und das sehen?
Genau. Willst du den Nachbarn auch was Gutes geben? Und dann brauchst du natürlich auch die passenden Gläser dazu. Aber die findest du ja halt alle bei IKEA. Die sind ja auch passgenau. Was Schönes gefunden. Ja, ich weiß
genauso.
Nicht. Ich glaube, ich habe da Angst vor, weil ich für mich persönlich das glaube, dass man selbstbestimmtes Leben halt total aufgibt und sich halt wie ein Schaf an etwas, an einen Algorithmus heftet.
Ja.
Und mit Algorithmen habe ich irgendwie, bei Spotify will ich gar nicht drüber reden, aber ich habe das Gefühl, wenn es um Reels bei Instagram oder bei TikTok geht, hat der Algorithmus mich auf jeden Fall nicht im Griff, weil ich sehe die ganze Zeit, ich weiß nicht, ob ich irgendwo eingepennt bin oder so und das Ding halt durchgelaufen ist, aber neuerdings bei mir sind es Leute, die sich halt Sachen aus dem Körper ausdrücken lassen, also Pickel und Furunkel und so, Dr. Pimpelpopper.
Ja, hast du wahrscheinlich zweimal geliked.
Habe ich wahrscheinlich irgendwann drauf geguckt, so, was ist denn das? Ah, interessant.
Ja, genau.
Aber bis zum Schluss durchgeguckt. Dann wahnsinnig viele junge Frauen, die einfach nur ihre Hüften bewegen, damit ihre Brüste hüpfen. Und Rammstein-Videos. Ich weiß nicht, warum der Algorithmus das jetzt gerade so für mich erwählt hat, aber das ist...
Interessante Mischung.
Ja, ich will's ja auch gar nicht. Aber ein bisschen geil finde ich es ja schon.
Nee. Ich wollte es gerade sagen, ein bisschen gefällt es
mir. Ein bisschen gefällt mir halt auch schon so ein bisschen. Drück mal ein bisschen. Was der menschliche Körper alles so fassen kann. Ey, aber komm, wer jetzt da draußen nicht die ganze Zeit gefragt hat, was macht Felix? Ist es eigentlich, dass er in seinem selbstbestimmten Leben jetzt einfach ein bisschen besser drauf ist? Felix hat eine großartige Entscheidung getroffen und das halt kurz vor Corona oder während Corona.
Mittendrin. Ja, mittendrin. Und zwar war das Februar 2019. Da ging es ja irgendwie alles los.
20. Februar 2020.
Stimmt. Ja, dann war es noch vor Corona. Ja. Genau. Ich weiß, ich musste einen zweiten Anlauf nehmen und der erste war halt im Februar 2019. Mai 2019 gescheitert im ersten schriftlichen Einstellungstest. War aber nicht so schlimm, ich durfte es nochmal wiederholen. Und dann am 9. Januar 2020, das weiß ich ganz genau, da hatte ich den Theorietest und auch bestanden, Gott sei Dank, bei der Feuerwehr Hamburg.
Und meine Damen und Herren, wir haben heute Hamburgs attraktivsten Feuerwehrmann im Podcast.
Vielen Dank. Darf ich kurz einwerfen? Ab Januar.
Ich bin nicht attraktiv.
Doch, ab Januar 2023 darf ganz Hamburg sich auch davon auf den Straßen überzeugen, weil mein Gesicht kommt auf die neuen Plakate der Kampagne.
Oh, das ist so fett. Du kleines Role Model, Alter.
Ja, schon. Also,
und wann kommt der Pin-Up-Kalender mit den heißesten Feuerwehrmännern?
Das entscheiden wir später.
Digga, du bist Feuerwehrmann geworden. Als ich das gehört habe, ich habe mich so gefreut, weil das so unfassbar gut zu dir passt, weil es ein Job ist, der, glaube ich, erfüllend ist, weil man Menschen helfen kann, weil du Menschen etwas Gutes tun kannst und weil der so, kann nicht handwerklich, aber der ist so handfest. Das ist so ein handfester Job.
Ja, das trifft's ganz gut. Also handwerklich schon auch, aber ja, handfest in jedem Falle, weil wir arbeiten natürlich viel körperlich und ganz egal wo, ne, ob auf dem Löschfahrzeug oder auf dem RTW, du musst anpacken in jeder Situation. Und es ist erfüllend. Ich habe gerade jetzt das letzte Wochenende gesagt, ich habe noch nie mit so viel Eifer und Leidenschaft einen Job ausgeführt wie diesen. Das muss ich ehrlich sagen. Und das Kuriose ist, eine 24-Stunden-Schicht bei der Feuerwehr ist gefühlt kürzer, viel, viel kürzer als 8 Stunden im Büro. Und den Effekt erlebt zu haben, war für mich absolut das Zeichen, was mir gesagt hat, ich habe alles richtig gemacht.
Was musstest du machen? Musstest du einen Sporttest machen? Also einen Fitnesstest?
Genau, wir haben da einen schriftlichen Test, dann einen Sporttest, eine ärztliche Untersuchung und ein persönliches Gespräch.
Das Krasse ist, glaube ich, bei der Feuerwehr, du kannst da noch relativ spät einsteigen. Ich meine, ich glaube, wann bist du eingestiegen? Mit
32.
Mit 32?
Ja, genau, mit 32. Weil man muss dazu sagen, das Auswahlverfahren hat sich ein bisschen in die Länge gezogen, Corona-bedingt. Hat's vom Einreichen der Bewerbung bis zur Einstellung 2 Jahre gedauert tatsächlich.
Warum? Wegen dem Behördenkram oder?
Ja, und weil einfach monatlich so viele Leute durchgeschleust werden durchs Bewerbungsverfahren.
Bewerben sich so viele Leute auf das?
Zum einen bewerben sich so viele und zum anderen hat die Quote sich so doll verändert von dem, was wir einladen dürfen. Also wir waren damals beim Sporttest eigentlich 30 Leute und zu dem Tag, wo ich eingeladen wurde, schon nur noch 5, Corona-bedingt.
Ja. Ja,
das heißt, du hast 25 Leute weniger, die du testen kannst und musst das irgendwie strecken. Und der Sporttest findet immer nur montags statt, weil das an der Akademie stattfindet und die anderen Lehrgänge ja auch Sportunterricht haben. Also irgendwie musst du es koordinieren und wir haben dann nur den Montag. Naja, und wenn du dann 25 Leute pro Tag weniger hast, musst du es irgendwie strecken.
Bis zu welchem Alter kannst du einsteigen?
Bei 35 ist die Deadline.
Ja?
Ja.
Mist.
Ja, knapp vorbei, mein Lieber.
Ah, scheiße, es gibt so viele. Nee, aber 35 finde ich schon ziemlich krass. Also 35, du musst gelernt haben oder musst du eine Ausbildung vorher haben oder kannst du halt auch einfach sagen, ey, ich habe in meinem Leben Philosophie studiert und habe mal hier ein bisschen gejobbt, da ein bisschen gejobbt, war die ganze Zeit an der Bar, bin aber sportlich mega fit und ein Pleacher Jung.
Du musst, oder Mädel. Also für die Laufbahn, die ich jetzt eingeschlagen habe, das ist das Workup 1-2, also mittlere Dienst, da musst du eine in Deutschland anerkannte Ausbildung vorweisen und kannst dann da im Quereinstieg 18 Monate die Ausbildung machen.
18 Monate hat es gedauert?
Ja, also ich bin auch noch nicht ganz fertig.
Theorie und Praxis?
Ja, ist doch sowieso viel mehr Praxis als Theorie. Das erste halbe Jahr ist echt Schule. Und jetzt bin ich eigentlich nur noch in der Praxis.
Du bist gar nicht bei Einsätzen dabei, sondern ihr habt nur Übungen oder kommst du auch schon mit zum Einsatz?
Ja, ich bin den ganzen letzten Monat zum Beispiel Rettungswagen in Harburg gefahren an der Feuerwache. Also wirklich RTW, 24-Stunden-Schichten gemacht.
Das heißt, du bist Begleitperson beim RTW. Du guckst den Rettungssanitätern zu, wie sie alles im Griff haben und kannst das dann sozusagen nach der Ausbildung dann auch ausüben oder sollst das ausüben, was halt jemand, der RTW fährt, macht.
So der theoretische Plan. Die Praxis sieht natürlich so aus, dass du schon auch ins kalte Wasser geschmissen wirst. Ne? Auf dem RTW packen die Kollegen dich dann schon auch an und leiten dich an und sehen zu, dass du halt auch wirklich arbeitest. Also ich stehe nicht nur doof daneben, durfte auch den einen oder anderen dann Einsatz komplett leiten und da die Führung übernehmen, um es einfach auch zu lernen. Ne? Wir legen Zugänge, wir verbinden, wir schienen, wir tragen. Habe ich alles gemacht. Also ich habe auch von Kotze bis Blut und anderen Körperflüssigkeiten alles gesehen und auch abbekommen. Im ersten Einsatz wurde ich gleich angekotzt. Ja, das werde ich so auch nicht vergessen. Es gehört dazu. Es ist manchmal eklig, aber es ist trotzdem erfüllend.
Ist halt nicht Scheunendisco.
Nee, ja, so wir kommen dann zur Aftershow-Party und räumen auf. Ne? Also ja, nein, du stehst nicht nur daneben. Nee, ich habe richtig angepackt. Also ich war Vollzeit Teammitglied und vollwertige Arbeitskraft. Und das ist auch das Schöne an den Kollegen bei der Feuerwehr. Es ist ganz egal, welchen Dienstgrad die Leute haben oder ob sie dir vorgesetzt sind oder schon 30 Jahre dabei sind, die behandeln dich alle gleich. Und du hast nicht einen Tag das Gefühl, dass du Praktikant bist oder noch in Ausbildung. Du wirkst gleich voll und ganz mit, so weit wie du halt kannst. Aber ich glaube, ich schlag mich ganz gut. Zumindest war das Feedback bisher echt positiv.
Wie kamst du denn überhaupt auf die Idee, weg vom Sofa hin zur Feuerwehr?
Ja, ich habe halt all die Jahre, die ich bei der Krankenkasse saß, immer wieder überlegt, was könnte ich Neues machen. Bin auch immer wieder gegen die Wand gerannt, weil eine zweite Ausbildung in Deutschland zu machen, musst du dir leisten können. So, weil du verdienst halt plötzlich irgendwie nicht mehr so viel. Und wie vorhin schon gesagt, du hast dann den einen oder anderen Kredit am Hacken. Und die Feuerwehr hat ihre Strukturen Gott sei Dank ein bisschen aufgelöst, weil die Vorgabe, einen Handwerksjob mitzubringen, wurde aufgeweicht und allgemeingültig wurde halt gesagt, so, du musst eine Ausbildung haben. Ob du jetzt Bäcker bist, ob du Bürokaufmann bist oder sonst irgendwas, ist egal. Hauptsache es ist in Deutschland eine anerkannte Ausbildung. Und wir zahlen dir ein bisschen mehr Geld, weil du bist mit Sicherheit Mitte, Ende 20 und wir brauchen dich.
Herstellt Personalmangel?
Ja, Hamburg hat in den letzten Jahren ein bisschen gepennt und von unseren knapp 3000 Leuten gehen 1000 in Pension. Also ich weiß die genauen Zahlen jetzt nicht, aber vor 2 Jahren, als ich noch im Bewerbungsverfahren war, waren das so grob die Zahlen. Genau, wir brauchen 1000 Leute, hieß es, und wir sind so in etwa 2900.
Aber, also hast du das Gefühl, dass diese 3000 Leute halt auch gebraucht werden?
Ja, wir haben immer noch Personalmangel.
Ist
noch und nöcher.
Ja. Heißt das, gibt es viele Brände? Seid ihr wegen vielen Bränden unterwegs oder seid ihr?
Wir haben da ja so einen Geschäftsbericht und der letzte, den ich gelesen habe, also es gibt eine riesen.
Darfst du den rausposaunen? Wahrscheinlich wird er auch in der Mobo
stehen. Der ist ja veröffentlicht.
Ach so.
Ne? Also es sind auch nur grob jetzt nicht auf Heller und Pfennig genauer, aber du kannst sagen, so dass es in Hamburg ungefähr pro Jahr 11.000 Brände gibt.
What?
Für die wir rausfahren, ja.
So viele?
Ja, aber die Zahl, die jetzt kommt, ist ja noch viel schlimmer. Rettungseinsätze haben wir 254.000.
Was?
Im Jahr.
Wahnsinn.
Ja, also vom Nasenbluten bis zum Rasanztrauma und Verkehrsunfall ist da natürlich alles mitgezählt. Und bei den Bränden aber auch vom Papierkorb bis zum Dachstuhlbrand. Ne? Stimmt, 11.000 Feuer zu 254.000 Rettungswagen. Also wir fahren schon viel RTW.
Und dann die ganzen ausgelösten Notsituationen, die eigentlich gar keine sind.
Ja, so ein Fehlalarm von der Brandmeldeanlage, das haben wir auch.
Klar. Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal erzählt habe. Kennst du eigentlich die Story, dass ich mir schon so einen Fehlalarm ausgelöst habe?
Da klingelt ein bisschen.
Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf. Aber ich gerade in meiner Schauspielausbildung, das muss so 2010 gewesen sein, habe ich in Eimsbüttel gewohnt und habe Zugang zum Dach gehabt. Das war ganz geil. Man konnte in der Armbruststraße, konnte man oben aufs Dach rauf und man hatte so eine riesengroße Dachterrasse für sich. Das war mega geil. Aber diese Dachterrasse war angrenzend an andere Wohnhäuser. Und ich in der Schauspielausbildung hatte einen Kumpel dabei und wir hatten keinen Übungsraum, wo wir hätten üben können. Und dann habe ich mit ihm halt eine Schauspielübung gemacht. Und er hat einen sehr suizidgefährdeten Charakter gespielt und hatte einfach seine Lines, die er sagen musste, immer die ganze Zeit wiederholt und laut gesprochen. Und ich so, ja, geh mal mehr rein. Und ich habe gedacht so, ey, wir sind auf dem Dach, da passiert überhaupt gar nichts. Ja,
und er hat angerufen.
Und dann kam auf einmal aus der Dachluke, kam da halt ein Polizist raus, noch eine Polizistin. Dann kam da jemand von der Feuerwehr raus und dann kam noch hier ein Rettungssanitäter und meinte so, ja, Wo ist der Selbstmordkandidat? Ja. So, wir sind hier nur Bewohner, wir üben hier halt nur ein bisschen Schauspiel. Und dann haben wir halt runtergeguckt und haben halt gesehen, dass da halt wirklich zwei Löschzüge gewesen sind. Die haben uns in so einem L eingekreist, ja. Zwei Krankenwagen, 4 Polizisten. Die haben noch nicht mal die Personalien aufgenommen. Es war wirklich nur so dieses, was machen wir denn? Und dann habe ich zu meinem besten Kumpel damals gesagt, so, Erik, komm, wir gehen mal kurz wieder runter und sind wir halt in eine andere Dachluke sind wir eingestiegen und dann wussten sie halt nicht, wer wir gewesen sind. Es war halt so, oh mein Gott, wie Idioten. Aber da haben die Leute halt, anstatt selber mal zu fragen oder irgendwie mal hochzugucken oder was, das ist einfach die Feuerwehr angerufen. Ich weiß jetzt nicht, also es war ein einschneidendes Erlebnis. Ich weiß nicht, jetzt nicht so im Nachhinein, ob ich das eher positiv oder peinlich finde. Scheiße für euch. Scheiße für deine Jungs und Mädels. Ne?
Ja gut, das ist Berufsrisiko an der Stelle. Da aber ein Lob an denjenigen, der angerufen hat. Irgendwas hat er ja ernst genommen und eben die Feuerwehr gerufen. Also
findest du lieber einmal mehr anrufen als einmal zu wenig?
Absolut.
Ja?
Absolut. Ich fahre lieber einmal zu oft raus, um nur ein Pflaster zu kleben, als dass ich nicht gerufen werde und jemand mit einem Schlaganfall auf der Straße liegt.
Durftest du schon bei einem malen Brand mit dabei sein?
Ja, tatsächlich. Hatte ich, da ist eine Gartenlaube im Vollbrand niedergebrannt.
Und was macht ihr, wenn es darum geht, ich meine, ihr seid noch in der Ausbildung. Mhm. Und es kann ja irgendwann mal sein, dass ihr in eine Situation kommt, wo jetzt zum Beispiel ein komplettes Wohnhaus brennt. Wie werdet ihr da rangeführt? Habt ihr irgendwie ein Haus, was ihr nebenbei mal anzünden könnt, wo alle reinlaufen? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Wie übt ihr solche Ausnahmezustände?
Gute Frage. Aber ja, üben wir tatsächlich. Auf dem Hof der Akademie haben wir Gebäude. Man nennt das Vielfachübungsobjekt. weil wir viele Übungen da drin fahren können. Wir zünden es nicht direkt an, wir benutzen Theaternebel und simulieren das halt, aber um die Einsatztaktik zu üben, reicht das halt. Ne? Natürlich löschen wir auch richtiges Feuer in der Übung, aber da haben wir dann nochmal eine Brandanlage, die ist ungefähr aufgebaut, so ein bisschen wie eine Zweiraumwohnung. Da steht auch ein Bett drin und ein Wohnzimmer. So, das können wir richtig anzünden, aber so ein mehrgeschossiges Haus, da benutzen wir Theaternebel. Und da wird es dann geübt, ob wir durch das Treppenhaus gehen oder durchs Fenster einsteigen, mit der Drehleiter kommen. Das wird regelmäßig.
Und wie kommt ihr dann in die Situation? Ich meine, ihr habt dann ja auch, ihr habt feuerfeste Anzüge an oder wie kann ich mir das vorstellen? Oder
für eine gewisse Zeit bist du feuerfest, ja. Auch,
also die normale Feuerwehrmantur.
Ja, genau. Der sogenannte Nomex, der ist feuerfest bis zu einem gewissen Grad, also zeitlich betrachtet. Ne?
Und auch hitzeresistent.
Ja.
Das heißt, wenn es draußen irgendwie 80 Grad warm ist, dann schützt der Nomex und gibt dir vor, es sind gerade 30.
Nein.
Ach so. Okay,
nein, du schwitzt wie Sau. Also wenn wir draußen 18 Grad haben und du hast das Ding an, dann hast du in der Kutte schon gefühlt 26. ich weiß noch, in der Brandanlagenübung, wir haben irgendwie 6 Stunden mit Feuer gespielt und ich habe den Tag über 4,5 Liter getrunken und ich sah am Nachmittag aus, als wäre ich gerade frisch von der Bühne vom Rammstein-Konzert runtergefallen, völlig ausgemergelt und dehydriert. Feuer macht was mit dir auf jeden Fall.
Und wie kriegt ihr das hin, dass ihr trotzdem das Gefühl habt, ich meine, es ist halt nur Nebel, wie im Club. So. Aber wie schafft ihr es, zu sagen, ey Leute, aber wenn wir jetzt in so einem Wohnhaus sind, dann herrschen da halt auch mal 40, 50, 100, 200 Grad?
200 ist ja noch kalt. Also
okay, wenn, Entschuldigung, ich bin unwissend.
Ja, wenn deine Küche im Vollbrand steht, reden wir über 800 plus.
Oh, krass.
Ja, schon die Spitze einer Kerze brennt mit 1000 Grad. Ist so, ist kein Scheiß.
Felix Schulz.
Ja.
Geil, das ist ein ziemlich guter Anmachspruch, weißt du.
Mhm. Habe ich noch nicht ausprobiert, aber können wir uns
wusstest du eigentlich nur, die Spitze einer Kerze brennt mit 1000 Grad.
Ja, genau, also der heißeste Punkt der Flamme sind schon 1000 Grad, dann hast du eine vollständige Verbrennung, sagt man. Ja, und als Beispiel, also in unserer Übungsanlage, da verbrennen wir jetzt 3-Euro-Paletten und da haben wir gut 700 Grad Feuer.
Wahnsinn. Hast du Angst vor Feuer?
Nee, das ist wirklich, wenn mich wer fragt, ich würde sagen, ich liebe Feuer. Also ich genieße das tatsächlich und das macht irgendwie Spaß. Vor allem, du hast deinen Anzug an und dein Pressluftatmer auf dem Rücken. Du fühlst dich schon so ein bisschen wie ein Superheld, weil du kannst in den Flammen kurz stehen und dir passiert ja nichts. Nee, habe ich keine Angst vor. Aber ich kenne auch meine Ausrüstung. Deswegen, ich weiß da schon, was ich tue.
Hattest du vorher Angst vor Feuer?
Nee, ich hatte schon immer irgendwie ein Faible dafür tatsächlich. Selber Feuer machen, kokeln und so. Bin ich aber auch immer gut und vorsichtig mit umgegangen. Mir ist nie was passiert. Also ich bin vorsichtig und habe Respekt davor, aber ich habe da keine Angst vor.
Definitiv. Und wie ist der Anteil der Frauen in der Feuerwehr Hamburg? Ist das gewachsen oder ist es ein rein dominierter Männerjob? Ist es wirklich so?
Schon noch. Wir arbeiten mit Hochdruck dran. Wir haben aber auch die 300 noch nicht ganz voll.
300 bei 3000?
Ja. Also wir kratzen so an der 10%, meine ich. Es ist nicht viel. Die Frauenquote ist noch sehr klein, ja.
Liegt das an der Werbung? Liegt es an dem Job selbst? Oder ist auch das eher so eine Geschichte, die sich halt als Prozess erst in den nächsten Jahren so entwickeln wird?
Ich glaube, das ist ein bisschen so ein historisches Ding tatsächlich. Das war halt damals reiner Männerjob so. Deswegen auch der Sporttest.
Habt ihr denn Frauen bei euch in der Einheit?
Ja, sicher.
Auch Quereinsteigerin?
Ja, von bis. Also wir haben ja auch das Ausbildungsmodell Startup, da machst du wirklich 3 Jahre deine Ausbildung, die fangen mit 16, 17 an, wirklich ganz jung, da echt Hut ab, dass sie sich in dem Alter dafür entscheiden und Quereinsteiger auch, ganz klar.
Und wie ist es bei euch auf der Wache, wie kann ich mir das vorstellen, habt ihr immer noch den großen Traum einer langen Stange in den zweiten Stock, wo ihr dann runterrutscht, wenn Alarm ist?
Wir haben diese Stangen.
Ja.
Ich persönlich habe sie auch benutzt, ab und an. aber in der Regel passiert das tatsächlich nicht so häufig. Es gibt diese Stangen an jeder Wache, aber wir nehmen...
Traditionell sind die halt auch da.
Die sind da, die sind ja auch fest eingebaut, das kriegst du so leicht nicht ab.
Aber werden wahrscheinlich dann eher für Pole Dance benutzt. Dann
ich hoffe nicht. Also nicht, dass ich wüsste.
Schön Weihnachtsfeier, Pole Dance mit der Einheit. Und eine Katze musstest du auch nicht vom Baum retten, oder?
Nee, Katzen hatte ich noch nicht dabei.
Ich habe mal eine Situation gehabt in Hannover, da habe ich länger mit einem Feuerwehrmann gesprochen und der meinte in Hannover, der ist gar nicht so oft auf Einsätzen, wo er das Feuer bekämpft, sondern er ist oft auf Einsätzen, wo er Menschen, die übergewichtig sind, aus ihrer Wohnung rausholt.
Jo.
Jo.
Jo. War gleich auch an meinem ersten Einsatz. Samstagabend, 23 Uhr. Da brauchten wir auch Tragehilfe. Das holde Geschöpf mussten wir mit 8 Mann tragen. Das passiert. Also das hast du tatsächlich auch statistisch ausgewertet. Deutlich häufiger. Häufiger als vorher auf jeden Fall.
Was, dass man Menschen aus ihren Wohnungen rausholen muss, weil sie übergewichtig sind?
Ja, also das hat ja dann schwerwiegende Folgen. Ne? Dann kriegst du einen Alarm mit Atemnot.
Ja.
Und die haben dann auch Atemnot, weil das Gewicht vielleicht auf den Brustkorb drückt. Und da ist dann halt nicht mehr so viel mit Luft holen. Aber die haben dann auch ganz viele andere Wehwehchen noch. Ja, das passiert.
Krass.
Öfter als du glaubst.
Ich habe es ihm nicht geglaubt. Hm. Aber es war schon interessant, aber auch so menschenentwürdigend. Weil er meinte, ja, wir bringen die Leute dann nicht direkt irgendwie ins Krankenhaus, sondern die kommen dann halt in den Zoo nebenan, weil sie dort eine, wie heißt denn das, wo Pferde draufkommen, damit man sie operiert.
Ja, wahrscheinlich meinst du auch eher erstmal die Untersuchung, das MRT.
Ja, genau.
Ja, Pferde-MRT.
Genau, was Pferde-MRT.
Wenn es so große Ausmaße annimmt, dann kann das hier auch passieren, ja. Das kenne ich sogar noch aus meiner Krankenkassenzeit, weil sogenannte offene MRTs mussten gesondert genehmigt werden.
Das heißt offenes MRT?
Also offenes MRT, weil also ein normales MRT ist so eine geschlossene Röhre mit einem Durchmesser von 75 Zentimetern. Mhm. Also ein Mann mit breitem Kreuz hat es da auch schon echt schwer, irgendwie so reinzupassen. Dann gibt es MRTs mit breiterer Röhre bis zu 90 Zentimeter und dann gibt es offene. Es sind dann so zwei Platten, eine unter dir, eine über dir und eben keine Röhre. Also es ist offen. Du kannst dich in der Breite frei entfalten. aber auch das hat seine Grenzen und das reicht auch bei weitem nicht für jeden. Und dann gibt's das Pferde-MRT. Das ist dann nochmal größer.
Das wird auch nicht von der Krankenkasse bezahlt.
Unter Umständen habe ich das schon ein paar Mal genehmigt.
Weil du so ein guter Mensch bist.
Nee, weil es nicht anders ging.
Oh.
Ey, weil es nicht anders ging.
Wie geht's dir jetzt überhaupt mit dieser Entscheidung? Also wirklich, was, wie, wenn du jetzt so rückblickend, ich meine, jetzt bist du 2 Jahre dabei?
Ich bin ein Jahr dabei.
Du bist ein Jahr dabei?
Ich bin ein Jahr dabei jetzt. Und es wird mit jeder Woche, die ich länger da bin, immer besser.
Ja?
Ja, ich kann dir mit ganz großem Stolz sagen, es war die beste Entscheidung meines Lebens.
Und du hast sogar dem Dorfleben auf Wiedersehen gesagt und du hast dein Haus verkauft.
Ich habe kompletten Kahlschlag gemacht. Ich habe Stade verlassen, ich habe das Haus verkauft. Ich wohne seit 2 Jahren in Barmbek, Barmbek Nord, um genau zu sein. Genau, habe da die alte Wohnung von einem Kumpel übernehmen können. Da hatte ich Glück und habe einfach hier komplett neu angefangen. Neue Leute kennengelernt, neuen Job angenommen.
Und fühlst du gesehen jetzt das Leben, was eigentlich Felix Schulz ist?
Durch und durch.
Fühlst du dich jetzt komplett Felix Schulz?
100% Felix.
100% Felix Schulz.
Absolut. Ich habe meinen Job gefunden, ich habe aufgeräumt, habe mir nebenbei nochmal einen kleinen Traum erfüllt und mir eine Harley umgebaut, so als drittes Motorrad. Aber 2 haben nicht gereicht. Ich habe komplett machen können, was ich will und das hat alles so funktioniert, wie ich wollte.
Hat es auch etwas ausgelöst, dass du... Also ich habe dich ja in allen Stufen und Phasen halt gesehen und dich auch sprechen gehört und finde jetzt, dass eine unfassbare Leichtigkeit in dir ist. Würdest du das Ganze unterstreichen und sagen halt einfach, egal, ob man jetzt in seinem Jobfeld festhängt und irgendwelchen Zwängen hinterhergehen muss, dass man vielleicht dann doch vielleicht ein bisschen reflektiert und schaut, welche Möglichkeiten es gibt, um nochmal einen Kahlschlag zu machen, weil es kann sich alles verbessern?
Unbedingt. Ganz, ganz unbedingt. Diesen Schritt zu gehen hat mich viel Mut und Kraft gekostet auf jeden Fall, aber es war der beste, den ich je gemacht habe so und ich habe gemerkt, es geht auch einfach nicht um die Kohle. Ne? Jetzt so, wo ich noch in Ausbildung bin, verdiene ich auch ein bisschen weniger als vorher, ganz klar. Aber es ist mir auch scheißegal, weil das, was ich tue, macht mich wirklich glücklich und so wie du sagst, diese Leichtigkeit merkt man an allen Ecken und Enden und auch das sagen die Leute mir. Ich habe mich um 180 Grad gedreht und bin endlich glücklich. Und das kann ich eben nur raten. Wenn du die Chance hast und sie ergreifen kannst, das zu tun, was dich glücklich macht, dann mach das. Weil dann ist auch das Geld scheißegal.
Noch schön Postkartenspruch zum Schluss
rausgehauen. Ja, ist definitiv ein Postkartenspruch. Ich suche auch hier gerade schon verzweifelt das Phrasenschwein.
Ja, das ist kein Problem. Wir machen das als Wandtattoo hier an die Astra-Stube.
Aber es ist einfach tatsächlich so. Ne? Ich mach das, weil es mir Spaß macht. Wirklich. Ich habe noch nie mit so viel Hingabe gearbeitet wie heute. Und das ist ein richtig tolles Gefühl.
Und freust dich morgen wieder in die Arbeit, auf die Arbeit?
Ja. Das findet morgen zwar nicht bei der Feuerwehr statt, weil ich momentan im Krankenhaus noch ein Praktikum mache.
Und wie lange musst du das machen?
4 Wochen gesamt. Ich habe jetzt meine 2. Woche in der zentralen Notaufnahme.
Und dann geht's wieder zurück in die Wache?
Genau, dann habe ich nochmal eine Prüfung Anfang Dezember und nach Weihnachten gehe ich nach Stellingen an die Wache.
Ich bedanke mich erstmal ganz herzlich, dass du hier gewesen bist und ich hoffe, es gibt den einen oder anderen oder die eine oder andere Hörerin, die vielleicht denkt so, ach Mensch, wenn der Felix das kann, aus Friedenberg, wenn das die Dorfjungs halt können, ne, dann kann ich das auch.
Ja, ich hoffe es.
Ja, das ist halt so, das Dorf kriegst du nicht raus aus einem Jungen.
Das ist so, das ist aber auch okay.
Das finde ich auch in Ordnung. Ja. Und ansonsten, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, am 11.11. kommen Fjord in die Astra-Stube und spielen hier ihr neues Album. Die machen hier die Release-Party. Also ich weiß gar nicht, wann der Vorverkauf losgeht. Ja, hier in der Astra-Stube, Felix. Find's geil.
Aber ne? Diesen Freitag?
Das ist der 11.11., ja.
Stark.
Am 11.11. Ich hoffe, ich erzähle nichts Falsches. Und lieber Daniel, hört man da du, der gerade auf Mallorca seinen dritten Caipirinha halt in sich hineinschlürft. Ich weiß nicht, ob das noch offene Veranstaltung ist, aber man kann ja immer durch die Fenster gucken. Fjord, fünftes Album.
Ja.
Fünftes Album, ja. Bin ich mega gespannt drauf. Gerade jetzt am Freitag ist wieder eine neue Single rausgekommen, die heißt Fernost. Wieder ein Brecher. Ich freue mich so sehr auf das neue Fjord-Album. Wenn der Vorverkauf startet, ich weiß es nicht, ob das heute Morgen, also es wird auf jeden Fall relativ schnell ausverkauft sein. Ich weiß nicht, stellt euch ja ans Fenster hin. Also Abendkasse gibt's nicht, aber geil wird's trotzdem. Sie werden so laut sein. Und danach gibt's auch noch eine Aftershow-Party vom Grand Hotel aus. Und Fernost wünsche ich mir auf die Astra Colada Nachtasyl-Playlist, die wir auf Spotify haben. Den könnt ihr gerne folgen. Hast du noch einen Song, den du draufpacken willst?
Oh, ganz ehrlich, The Northern von Alexis on Fire. Da war ich letzte Woche auf dem Konzert und ich kriege diesen Song nicht mehr aus dem Kopf. Er läuft mindestens 6-mal am Tag.
Ist es ein alter oder ein neuer Song?
Ist ein alter Song, aber großartig.
Dann würde ich sagen, liebe Leute, wir hören uns nächste Woche. Ich weiß noch nicht mal, ob Daniel Hüttmann da sein wird, weil der braucht und macht und tut und der sucht halt gerade die Sonne. Und so ist es halt im Leben.
Sei ihm gegönnt, hier ist kalt.
Ja, hier ist kalt. Tja. Ey, tschüss ihr Lieben.